Zeitzeugen eine Stimme geben. Ein Geschichte-Podcast der Hack Landeck. Schülerinnen und Schüler tauchen in die Biografie von Opfern und Tätern des Holocaust während des Zweiten Weltkriegs ein. Diana Pfeiffer und Leonie Jörg geben Jochmann Rosa eine Stimme.
Rosa Jochmann, eine österreichische Widerstandskämpferin und sozialdemokratische Politikerin. Heute möchten wir ihr Leben in der Zeit des Zweiten Weltkriegs erläutern. Rosa war das vierte von sechs Kindern einer Arbeiterfamilie. Sie wurde am 19. Juli 1901 in Wien geboren. Sie wurde streng katholisch erzogen, obwohl ihr Vater Sozialdemokrat war. Rosa interessierte sich schon früh für Politik. Wegen ihrem Vater. Ihre Eltern sind nach Wien eingewandert und lebten zuvor in Mähren in Tschechien.
Mein Name ist Rosa Jochmann und ich war eine von vielen Häftlingen im Konzentrationslager Ravensbrück. Ich war in der Zeit des Ersten Weltkriegs 13 Jahre alt. Meine Mutter war schon mehrere Jahre lang krank und sagte immer zu mir, Rosa, es muss einen Krieg geben, da es sonst zu viele Menschen auf dieser Welt gibt. Durch die Krankheit meiner Mutter musste ich mich bereits sehr früh um die Hausarbeit und die Versorgung meiner Geschwister kümmern. Im Jahr 1915 fing ich an, in einer Fabrik zu arbeiten. Mein Vater hatte immer ein sehr kritisches Denken gegenüber der Politik. Dieses kritische Denken weckte auch in mir das Interesse an der Politik. Als ich 15 Jahre alt war, arbeitete ich dann in einer Kerzenfabrik namens Apollo, das heute als Unilever bekannt ist. Dort lernte ich eine ältere Arbeitskollegin namens Fanny kennen. Diese drängte mich dazu, der Gewerkschaft beizutreten. Ich zögerte bei der Entscheidung, entschied mich dann aber dafür. Als eines Tages in der Kerzenfabrik eine Lohnerhöhung bevorstand und eine ältere Arbeitskollegin als einzige keine Lohnerhöhung bekommen sollte, setzte ich mich für diese ein.
Diese Ungerechtigkeit konnte ich nicht einfach so stehen lassen. Durch dieses Eintreten ist ein Vertreter des Chemiearbeiterverbands auf mich aufmerksam geworden und hat mich in den Chemiearbeitergewerkschaft berufen. Ich vertrat die Interessen von rund 350 Arbeiter und Arbeiterinnen. Bereits zu dieser Zeit gab es große innenpolitische Spannungen zwischen der christlich-sozialen Regierungspartei und der österreichischen Arbeiterschaft. Ein großes Problem damals war die Arbeitslosigkeit. Bereits 1930 haben Frauen 30% weniger als Männer verdient. Die Arbeitskonditionen waren fürchterlich. Am 15. November 1931 wurde ich bei der Sozialdemokratischen Frauenrechtskonferenz in Graz zur Frauenzentralsekretärin gewählt. Das Ziel der Frauenkonferenz war die soziale, rechtliche und politische Besserstellung der Frau. Als Gewerkschaftssekretärin fand ich Anschluss an die SDAP, die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Der letzte Parteivorstand der Ersten Republik wurde am 15. Oktober 1933 gewählt. Darunter war auch ich.
Der 12. Februar 1934 und das Ende der Demokratie in Österreich. Nach einer Hausdurchsuchung in der oberösterreichischen Landesleitung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Linz begannen die bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Exekutive und dem Schutzbund in vielen Orten Österreichs. Während der Februarkämpfe arbeitete ich als Stenotypistin von Radioberichten für die Rumpfparteileitung. Ich wurde beauftragt, den Parteivorstand entsprechend zu informieren. Als Folge der Kampfhandlung im Februar 1934 sprach der Bundeskanzler Dollfuß ein Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei aus und aller Organisationen der Arbeiterschaft. Die führenden Funktionäre waren bereits geflüchtet oder befanden sich in Haft. Ich war das einzige Mitglied des Parteivorstandes, das noch in Freiheit war. Unter dem Namen Josephine Drexler arbeitete ich illegal weiter. Ich vertrat den alten Parteivorstand der SDAP bei der illegalen Nachfolgeorganisation, die sie die Revolutionäre Sozialisten RS nannten.
Ab Februar 1934 war ich arbeitslos, verrichtete aber weiterhin meine illegale Arbeit. Als ich nach Wiener Neustadt fuhr, um Flugblätter hinzubringen und weitere illegale Arbeiten zu besprechen, wurde ich von jemandem beobachtet und angezeigt. Daraufhin kam ich am 30. August 1934 in das Polizeigefängnis. Für die Verbreitung der Flugblätter verhängte man mir 3 Monate Polizeistrafe und 1 Jahr Kerkerhaft. Die Kerkerhaft saß ich im Wiener Landesgericht ab. Am 12. März 1938 überschritt die deutsche Wehrmacht die österreichischen Grenzen. Hitler wurde mit unbeschreiblichem Jubel empfangen. Der 22. August 1939 war der Tag, an dem ich von der Gestapo verhaftet wurde. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was für schreckliche Dinge auf mich zukommen. Am 21. März 1940 wurde ich dann mit unzählig vielen anderen Frauen in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück eingeliefert.
Ich bzw. wir waren insgesamt 3 Wochen lang unterwegs. Empfangen wurden wir von männlichen und weiblichen SS-Leuten. Die weiblichen Aufseher standen den männlichen in Sache Grausamkeit und Brutalität nichts nach. Ich hielt es für unmöglich, dass Menschen andere Menschen derart grausam behandeln können, wie sie es in den Konzentrationslagern machten. Bewaffnet waren die Bewacher immer mit einer Peitsche und ihre Hunde wurden auf uns Gefangene gerichtet. Wir wurden am ersten Tag nicht geschlagen, mussten uns aber nackt vor der versammelten SS-Mannschaft ausziehen. Sie erlaubten sich uns gegenüber vulgären und beleidigenden Bemerkungen, die man nicht wiedergeben kann. Unser Alltag war von Disziplin gekennzeichnet. Egal ob Sommer oder Winter, wir standen ab 3:30 morgens oft stundenlang beim Zählappell. In 10er-Reihen aufgestellt, musste ich als Blockälteste immer Meldung machen. Hat ein Häftling dem SS-Aufseher nicht gepasst, wurde er mit einem Stock so lange geschlagen, bis er blutig war.
Wir Häftlinge mussten solch grausame Taten immer mit ansehen. Manchmal fasste ich aber den Mut und trat vor und sagte: Frau Aufseherin, ich verstehe das nicht. Das ist ein sehr disziplinierter Häftling. Mit der Frau hatte ich niemals Schwierigkeiten. Ich flehe Sie an, machen Sie keine Meldung. Mit diesen Worten konnte ich die Aufseher besänftigen. Das hieß, die Häftlinge von insgesamt 25 Stockschlägen und Bunkerhaft zu bewahren. Vom 1. April bis zum 31. Oktober standen wir ohne Strümpfe, ohne Schuhe und ohne Jacken beim Zählappell draußen. Jüdische Frauen wurden in den Konzentrationslagern noch schlechter behandelt als alle anderen. Sie mussten die schwersten Arbeiten, wie zum Beispiel Ziegel auf Schiffe verladen, ausführen. Das Schlimmste im KZ war, dass sogar Kinder aller Altersgruppen im Konzentrationslager waren. Frauen, die bereits jahrelang in Haft waren, glaubten oft eine Ähnlichkeit in den neu eingelieferten Lagerkindern zu ihren eigenen Kindern zu sehen. 1943 wurde ich dann als Blockälteste abgesetzt. Grund dafür war, dass ich zusammen mit 32 Kameradinnen von einer deutschen Mitgefangenen verraten wurde.
Wir wurden des Organisierens beschuldigt, das heißt das Stehlen sämtlicher Dinge. Die Anschuldigungen stimmten natürlich. Jedoch hat die Verräterin auch viel Unwahres über uns erzählt. Daraufhin wurde ich zu 6 Fastenmonaten im Bunker verurteilt. Bunkerhaft war eine der schlimmsten Strafen. Im Bunker war es immer vollkommen finster und eiskalt. Hinzu kam, dass wir auf einem Bretterboden schlafen mussten. Die größte Grausamkeit in meiner Zeit im Bunker war, dass ich im 3. Monat noch nach so vielen Tagen Dunkelheit 4 Tage lang grellem Licht ausgesetzt war. Außerdem hatte ich im Bunker die ersten 21 Tage lang nichts zu essen. Im Jänner 1941 war dann der Besuch der SS-Reichsführers Himmler angesagt. Ein paar Häftlingen wurden die Möglichkeit gegeben, die Entlassung aus dem KZ von Himmler zu erbitten. Ich hatte die Gelegenheit, nahm sie aber bewusst nicht wahr, da ich zu Hause nur an die schrecklichen Dinge im KZ denken hätte müssen. Jeden Dienstag und Freitag fanden im KZ die sogenannten Strafvollzüge statt. Dabei wurden Häftlinge, die einen geringen Verstoß gegen die Lagerordnung begangen hatten, der Prügelstrafe verurteilt. Das hieß 25 Hiebe mit einer geknüpften, im Wasser aufgequollenen Lederknute. Die Schläge erfolgten auf einem Prügelbock auf das nackte Gesäß.
Die betroffenen Häftlinge mussten jeden Schlag laut mitzählen. Ansonsten wurde der Schlag wiederholt. Schrecklicherweise wurden auch medizinische Versuche an Häftlingen durchgeführt. So schlitzte man zum Beispiel Frauen die Waden auf, um Schmutz, Glassplitter und rostige Nägel einzunähen. Die Experimente dienten dazu, um herauszufinden, wie man Wunden von Soldaten im Feld am besten behandeln kann. Im Frauenkonzentrationslager gab es auch Gaskammern und Krematorien. Im März 1945 wurden rund 3500 Frauen vergast. Es gab auch viele Frauen, für die es seelisch und körperlich nicht mehr aushaltbar war. Diese wählten den Freitod im elektrischen Draht. Als bereits bekannt war, dass sowjetische Truppen in der Nähe des KZ waren, trieben die Aufseher uns Häftlinge in ein SS-Sanatorium. Ich und 7 andere Gefangene entschieden uns, vom SS-Sanatorium zurück ins Lager zu fliehen. Dort empfingen uns die Russen, die uns mit reichlich Nahrung versorgten, soweit man in der Lage dazu war, etwas zu essen. Somit wurde das Lager im Frühjahr am 30. April 1945 von der Roten Armee, den sowjetischen Truppen, befreit.
Danach nahmen ich und eine Kameradin den langen Weg nach Wien auf uns, um dem Bundeskanzler Renner über die Situation des KZ zu berichten, der daraufhin einen Autobus, einen Lastwagen und einen sowjetischen Begleitoffizier organisierte. Die verbliebenen Frauen in dem KZ hinterließen die Baracken im sauberen Zustand. Wir waren alle überglücklich und wurden in wunderschön beschmückten und beschrifteten Lastwagen nach Hause gefahren.
Nach diesem schrecklichen Erlebnis konnte Rosa Jochmann sich ihrer Leidenschaft der Politik wieder hingeben. Sie entschied sich, ihre politische Karriere bei der SPÖ weiterzuführen. Sie hielt viele Reden und besuchte Schulen, bei denen sie über den nationalsozialistischen Terror berichtete. Sie starb am 28. Januar 1994. Ihr zu Ehren wurde zum Beispiel der Rosa-Jochmann-Park in der Leopoldstadt benannt.